CD gibt sich gern harmlos. Doch bittere Erinnerungen steigen auf, wenn die Nazis durch die Straßen ziehen. Und wieder wurde ein mutmaßlicher Unterstützer der Zwickauer Neonazizelle gefasst. Die Braunen auf dem Vormarsch. Hilft ein NPD-Verbot?
Ja, NPD-Verbot jetzt gleich oder später, wenn die Beweislage besser ist. Das ist die Diskussion dieser Tage. Die Bevölkerung will in ihrer Mehrheit offensichtlich ein Verbot. Doch der Weg dorthin scheint steinig. Und damit, liebe Zuschauer, willkommen heute zur Phoenix-Runde. Meine Gäste sind Dieter Wiefelspütz von der SPD, Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Innenausschuss des Parlaments. Bei uns ist Professor Hajo Funke, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Professor Martin Morlock ist bei uns, Verfassungsrechtler an der Universität Düsseldorf. Und schließlich Professor Rüd Koopmans vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Willkommen bei uns. Herr Wiefelspütz, ist ein NPD-Verbot die richtige Antwort auf den grassierenden Rechtsextremismus bei uns?
Es kann nicht mehr als eine Teilantwort sein. Es gibt ja keine Patentrezepte. Aber die NPD ist, wenn man über eine Strategie gegen Rechtsextremismus redet, das Verbot der NPD schon ein wichtiger Baustein. Es geht ja darum, dass man eine Partei verbieten kann, wenn sie verfassungsfeindlich ist. Das ist meines Erachtens mit Händen zu greifen. Die Demokratieverachtung, die rassistische Auslegung dieser Partei. Und ich denke, wir sollten es erneut versuchen, den Antrag zu stellen. Beim Bundesverfassungsgericht ist diesmal besser machen. Und dann wird nach meiner Einschätzung in etwa anderthalb Jahren die NPD verboten sein. Damit haben wir das rechtsextremistische Denken in Deutschland nicht beseitigt. Aber wir haben eine Organisation. Wir haben eine Propagandamaschine. Wir haben sozusagen den legalen Arm einer verfassungsfeindlichen Organisation zerstört. Und das hat schon einen Stellenwert.
Welche Chance das hat, wollen wir ja auch diskutieren. Herr Funke, Gesinnung könne man nicht verbieten. Das ist ja das Argument der Verbotsskeptiker. Das ist etwas, was man auch berücksichtigen muss, wenn man sich überlegt, ob man eine Partei verbietet.
Also die Gesinnung ist eine Frage der öffentlichen Debatte, der Konfrontation mit dem Alltagsrassismus, mit der Tatsache, dass 25% nach einer Umfrage Leben für unwert erklären, also solche Sozialdarwinismen und Rassismen. Etwas anderes ist, was noch zusätzlich zu dem, was Herr Wiefelspütz gesagt hat, hinzukommt, nämlich was tun wir gegen den gewalttätigen Rechtsextremismus in Geithain oder Apolda heute? Und da fehlt noch eine Antwort. Und ich würde sagen, erst wenn klar ist, dass die Sicherheitsbehörden sich neu aufgestellt haben und tatsächlich operativ in den Ländern vorgehen, dann lohnt auch ein Verbot, das wirklich diesen Namen das diesen Namen wirklich verdient und tatsächlich auch umgesetzt
wird. Gut, da gibt es also Voraussetzungen dafür, Herr Professor Morlock, ein Verbot zu fordern und eines zu bekommen. Das sind zwei gänzlich unterschiedliche Dinge.
Ja, im Moment bemüht sich die Politik offensichtlich darum, eine schnelle Reaktion zu zeigen. Ich betone auch zu zeigen. In der Sache selber ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man einen Schritt zurücktritt und sich überlegt, können wir das? Wie sind die Chancen? Und eine ganz andere Frage, wollen wir das? Aber auf alle Fälle dauert das eine ganze Weile, aus verschiedenen Gründen.
Herr Koopmann, Sie vertreten ja eine interessante These. Sie sagen, der Rechtsextremismus, der Rechtsterrorismus im Untergrund sozusagen, der ist dort besonders stark, wo rechtsextreme Parteien in der Legalität schwach sind, zum Beispiel in Deutschland. Also das heißt ja, NPD besser im Parlament als im Untergrund.
Ja, es ist etwas, das man nicht nur auf der rechten Flanke des politischen Spektrums beobachten kann. Das kann man im internationalen Vergleich auch beobachten, wenn es um linke Bewegungen geht. Also die Länder, wo in den 70er Jahren zum Beispiel der Linksterrorismus stark war, wie Deutschland und Italien, waren gerade Länder, wo die neue Linke auf parteipolitischer Ebene wenig erfolgreich gewesen war. Also Herr Wiefelspütz hat es gut ausgedrückt. Die NPD ist der legale Arm einer rechtsextremistischen Bewegung. Daran kann, denke ich, kein Zweifel bestehen. Ideologisch ist das sicherlich der Fall. Und auf der personellen Ebene gibt es da sicherlich auch Verbindungen. Aber das heißt auch, dass das, was auch für andere Bewegungen gilt, auch für diese Bewegungen auf der rechten Seite gelten. Nämlich, dass wenn man die legale Organisation dieser Bewegung verbietet, dass zwar ein Teil dieser Bewegung einschüchtern wird, aber ein anderer Teil sich weiter radikalisiert und Untergrund gehen kann.
Das heißt, dass es quasi die illegale Betätigung dadurch noch gefördert wird. Wie viel Spitz, diese unglaublichen Enthüllungen, die dann in den letzten Wochen gekommen sind, zu dem Terrortrio in Zwickau und was in dem Umfeld alles passiert ist. Jetzt ist ja eine der ersten Reaktionen ja eigentlich dieses NPD-Verbot. Das wird jetzt auch intensiv diskutiert. Ist das dann eher so eine Beruhigungspille für die Öffentlichkeit, vielleicht auch Aktionismus? Herr Funke hat ja gesagt, eigentlich müsste die Politik immer Hausaufgaben machen und die Sicherheitsbehörden erst neu strukturieren, bevor man dann an ein NPD-Verbot denken kann.
Also wir reden jetzt hier heute über das NPD-Verbot. Ich bin seit langen Jahren der Auffassung, dass diese Partei verboten gehört. Ich respektiere, wenn man da anderer Auffassung ist. Aber es ist zweifellos richtig, wir brauchen so etwas wie eine Gesamtstrategie. Da ist das NPD-Verbot nur ein Baustein, ein wichtiger Baustein, aber eben halt nur ein Baustein, gar nicht mal der entscheidende. Ich muss Ihnen ganz freimütig sagen, ich bin seit vielen Jahren im Sicherheitsbereich unterwegs als Politiker. Ich habe das nicht für möglich gehalten, dass man in Deutschland 13 Jahre lang im Untergrund leben kann. Ich bin heute noch fassungslos im Grunde über diesen Sachverhalt. Deswegen ist das Allerwichtigste gegenwärtig, dass wir umfassend, vorurteilslos und ohne Ansehen von Personen aufklären, was da überhaupt passiert ist. Wir müssen 13 Jahre lang Untergrund aufklären. Tag für Tag. 13 Mal ein Jahr Untergrund müssen aufgeklärt werden. Deswegen sitzen ja inzwischen Hunderte von Fachleuten dran, um das aufzuarbeiten. Das wird noch jede Menge an unangenehmsten Ermittlungsergebnissen auf den Tisch legen, bis hin zu möglicherweise bislang noch nicht entdeckten Bluttaten. Ich will da jetzt nicht spekulieren, sondern da müssen wir noch etwas Geduld haben. Also es geht schon darum, dass wir unsere gesamte Sicherheitsarchitektur auf den Prüfstand stellen. Wie kann das passieren? 13 Jahre lang waren wir nicht in der Lage, das zuzuordnen. Ich zeige da auch nicht mit Fingern auf andere, das betrifft mich genauso. Wir haben das nicht gesehen, das heißt, wir sind überhaupt nicht angemessen aufgestellt im Kampf gegen Rechtsextremismus, insbesondere gegenüber gewaltbereiten Rechtsextremismus. Das müssen wir umfassend angehen mit politischen Initiativen. Es geht, ich glaube, nicht nur um repressive Maßnahmen, es geht nicht nur um Polizei, darum auch, oder Verfassungsschutz, sondern es geht darum, dass wir mehr Demokratie wagen müssen an den verschiedensten Stellen. Warum sind wir nicht attraktiv genug mit unserer Lebensform in bestimmten Bereichen unseres Vaterlandes? Darüber muss geredet werden. Terrorismus, überhaupt jede Art von gewaltbereitem Extremismus kann man nur besiegen, letzten Endes im Kopf. Wenn man Herz und Kopf der Menschen erreicht, und dann muss man sicherlich auch polizeilich tätig werden, überhaupt keine Frage. Aber diese Gesamtstrategie, die wird gefragt sein.
Aber Herr Wilfespütz, wenn man redet über mehr Demokratiewagen, ist doch nicht das Erste, an das man denkt, ein Parteiverbot.
Mir ist eben halt, ich kann ja nichts für den Titel der Sendung heute. Und wenn man mich einlädt,
dann redet das NPD-Verbot. Aber ich verspreche Ihnen, wir werden auch die anderen Sachen, die wir aufgezählt haben, auch ansprechen.
Mir ist eben halt aber doch wichtig zu sagen, die Antwort in Norwegen auf Anders Breivik von Ministerpräsident Stoltenberg war, wir müssen mehr Demokratie machen in unserem Land. Und das ist eine ganz kluge Antwort, glaube ich, die auch für Deutschland gilt, wenn es um Extremismus geht, insbesondere auch gegenüber Rechtsextremismus. Aber da und dort, und das meine ich jetzt nicht zynisch, auch in Norwegen hat man da und dort einen Hubschrauber vielleicht vermisst, der einsatzfähig war. Und das heißt, Verbrechern muss man in den Arm fallen. Klar. Und da muss man auch die Leute vor Gericht stellen und verurteilen. Und da muss man den Leuten auf den Füßen stehen, auch mit der Polizei. Und da und dort ist das in Deutschland eben halt nicht der Fall. Und das muss aufhören.
Waren jetzt auch ein Katalog von Dingen, die heute auch noch alle eine Rolle spielen werden. Auch wenn das NPD-Verbot nur ein Aspekt ist, aber es ist natürlich auch heute Thema der Sendung, zumal es auch der Thema der öffentlichen Diskussion im Moment ist. NPD-Verbot, also eine Partei wird verboten. Da gibt es ja verfassungsrechtlich hohe Hürden. Das liegt mit dem Artikel 21 des Grundgesetzes zusammen. Dem Parteienprivileg. Parteien haben besondere, zwar besondere Verantwortung, auch besondere Privilegien. Die kann man nicht einfach so wie eine Vereinigung oder einen Verein verbieten. Da ist im Grundgesetz davon, die müssen durch ihre Handlungen die freiheitlich-demokratische Grundordnung beeinträchtigen oder beseitigen wollen. Und das muss ja auch gerichtsfest bewiesen werden. Wie muss das aussehen?
In der Tat, eine Partei zu verbieten, das ist eine schwierige Angelegenheit, und zwar eben zu Recht. Diejenigen, die an der Macht sind, haben immer die Versuchung, die Kritiker, die Opposition niederzuhalten. Und deswegen haben wir von den Voraussetzungen für ein Parteiverbot wie vom Verfahren her hohe Hürden aufgebaut. Zunächst einmal muss man nachweisen, dass die Partei, Sie haben es gesagt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfen will, abschaffen will. Und da reicht es nicht, dass man das eine oder andere in der Verfassung ändern will. Insbesondere reicht es nicht, dass man fremdenfeindlich ist. Es geht darum, dass man den Charakter unserer politischen Ordnung als freiheitlich aufrechterhält. Dazu gehört Gewaltenteilung, dazu gehören unabhängige Gerichte, regelmäßige Wahlen, selbstverständlich die Achtung der Grundrechte. Dagegen muss eine Partei verstoßen, um verboten werden zu können. Und das muss man eben nachweisen.
Und es geht ja um die Ziele der Parteien, die werden da ja auch erwähnt in diesem Grundgesetzartikel, und auch das Verhalten ihrer Anhänger. Wenn man jetzt mal das an den Handlungen der NPD spiegelt, gibt es da genügend Hinweise dafür, dass sie, also ob jetzt jemand der Meinung ist, dass sie verfassungswidrig ist oder nicht, aber dass sie diesen Kriterien, diesen verfassungsrechtlichen Kriterien überhaupt entsprechen, diese beiden Punkte, die Ziele der Partei und das Verhalten ihrer Anhänger?
Ich glaube schon, dass sie verbotsfähig ist. Sie hat eine klare Ausrichtung auf eine neonationalsozialistische Überwindung dieser freiheitlichen Ordnung. Sie ist nationalrevolutionär seit Mitte der 90er Jahre unter Udo Vogt und nun auch unter seinem Nachfolger. Und sie versucht es auch zu praktizieren in den programmatischen Einzeläußerungen. Das ist nicht nur Fremdenfeindlichkeit, sondern das ist ein Rückführungsprogramm von mehreren Millionen, wo man sehr genau gucken muss, wer da noch bleibt. Ein wenig übertrieben gesagt, das heißt, wenn man das umsetzen wollen würde, würde man einen Bürgerkrieg machen müssen. Also die sind sowohl in der Frage der Feindlichkeit gegenüber Migranten und Juden und anderen sehr eindeutig und stehen in vielem in der Tradition des Nationalsozialismus.
Welche Beeinträchtigungen, das Verhalten der NPD, nochmal die Frage, ja, ihre Handlungen, ihre Äußerungen, wo kann man da von Beeinträchtigung, von Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sprechen?
Ich denke, dass die NPD es im Allgemeinen bisher doch geschafft hat, in ihren meisten öffentlichen Äußerungen gerade auf der Grenze zu bleiben. Also ich denke, wenn man auf ein Verbot hinarbeitet... Na, ich denke, das müssten die Verfassungsrechte urteilen. Aber ich denke, es kommt sehr darauf an, was man jetzt rausfinden würde über Verbindungen zwischen dieser Untergrundgruppen und der NPD. Und das dann nur nicht nur auf der Ebene von einzelnen Mitgliedern. Wenn man dann nachweisen könnte, dass tatsächlich hochrangige Funktionäre der NPD da Kontakte hätten oder dass sogar Gelder der NPD dahin geflossen sind, dann denke ich, dann hat man einen guten Case sozusagen vor dem Gericht. Das, aber auch dann ist noch die Frage, ob man es unbedingt machen müsste und ob es effektiv sein sollte. Und ich finde nicht unwichtig auch wenn Herrn Wiefelspitz betont, dass es einen Maßnahmenkatalog geben soll, und ist natürlich nicht ganz einverstanden, Parteiverbot kann nie das Einzige sein, aber in der Praxis sieht man, dass nicht nur dieses Mal, aber jedes Mal, wenn solche Gewalttaten passieren, fast die einzige Reaktion in Öffentlichkeit und Politik ist die Diskussion über das NPD-Verbot. Und in dem Sinne sehe ich es auch als eine Ablenkungsstrategie,
aber eine Ablenkung. Es war ja hier schon wichtiger. Da stimme ich hinzu, wenn das der Fall wäre, wäre ich ein strikter Gegner des NPD-Verbotsverfahrens. Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, als sei dies ein Patentrezept. Es ist ein wichtiger Punkt, aber nicht einmal der alles Entscheidende, sondern bestenfalls, ich wiederhole mich, ein Baustein von vielen.
Aber warum wenn wir das Erste und das Meiste?
Wenn wir die NPD heute, was wir von der NPD wissen, betrachten, verbotsfähig, sagt Herr Funke. Reicht das aus, nach heutiger Einschätzung, dass ein Verbotsverfahren erfolgreich sein kann? Was wir wissen von der NPD über dieses Verhalten?
Also ich kenne die Beweislage natürlich nicht im Einzelnen. Aber Herr Koopmans hat gerade auf ein Dilemma hingewiesen. Eine Partei, die agiert unter der Drohung eines Verbotes, die nimmt sich in ihren öffentlichen Äußerungen natürlich zurück. Und insofern ist das, was im Programm steht, nicht so sehr geeignet für ein Verbot. Wichtig ist zu wissen, was wird in der Hinterstube gedacht und gemacht und geplant. Und deswegen hat unser Verfassungsschutz ja eben auch V-Leute eingesetzt. Aber das ist ja eben das Problem, an dem das erste Verbotsverfahren gescheitert ist. Wir lesen dieser Tage, dass der Verfassungsschutz 130 V-Leute in der NPD hat. Und zwar auch in höheren Etagen. Und da stellt sich das Problem, ob das, was ich als Beweis gegen die NPD vorbringe, tatsächlich Fleisch vom Fleische dieser Partei ist oder ob das nicht staatlich induziert ist.
Dass also diese V-Leute quasi letztendlich dann die Partei beeinflussen.
Die Partei beeinflussen und gegebenenfalls Beweise, lassen Sie mich sagen, fabrizieren. Und deswegen wird ja zu Recht in der Politik diskutiert, ob man nicht vor einem Verbotsverfahren die V-Leute jedenfalls abzieht. Auf der höheren Ebene abschaltet. Aber dann braucht man immer noch eine gewisse Karenzzeit, dass ich die alten Beweise nicht mehr verwerten kann. Also ich würde eigentlich verlangen, dass da, um eine Zahl zu nennen, ein Jahr ins Land geht. Ja. Und man dann erneut einen Blick drauf macht. Aber 130 Leute, das ist schon ein Beeinflussungspotenzial.
Die Frage ist ja auch, welche Gegenstrategie die NPD entwickelt. Sie will ja ein Verbot nicht unbedingt provozieren, sie will ja legal bleiben. Was kann man da über die NPD sagen, dass sie versucht, sich als legale demokratische Partei darzustellen?
Das schaffst du natürlich nicht, aber der neue Vorsitzende spricht von seriöser Radikalität, hat aber in nichts seine bisherigen Positionen verändert. Weder auf dem Parteitag jetzt oder in vorherigen. Es ist eine Radikalisierung seit Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre zu beobachten gewesen. Man hat die Freien Kameradschaften integriert, etwa bei dem zweitwichtigsten Landesverband in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist die Partei der Freien Kameradschaften. Und etwas Ähnliches haben wir in Sachsen und in Thüringen. Die freien Netze, die sind ja nicht nur eine Internetplattform, sondern ein halbgeheimes, aktives Netz, das auch Gewalt ausstreut und das sich selbst als eine Organisation erklärt, eine nationalsozialistische Ersatzorganisation sein will und deswegen in die NPD eintritt. So, da haben Sie den Zusammenhang von Gewaltbereiten, die in der NPD sind, in Sachsen und Thüringen und zum Teil auch in Sachsen-Anhalt. Das heißt, in den beiden wichtigsten Landesverbänden ist es so, dass unter der Decke des Bundesvorstands eine nationalrevolutionäre, sehr aggressive Strategie gefahren wird.
Also man kann schon feststellen, in den letzten Jahren, ich will das mal etwas verallgemeinern, eine zunehmende Radikalisierung der Szene. Insoweit ist das mit diesen Morden vielleicht doch auch ein Ausdruck oder der schärfste Ausdruck dieser Radikalisierungstendenz der letzten 10, 15 Jahre, die wir vermutlich in Deutschland unterschätzt haben. Alle, die wir da sind und die das beobachtet haben oder darüber geurteilt haben, ich will jetzt Herrn Funke da nicht mit einbeziehen, der da immer gewarnt hat, aber es ist ein Punkt, über den wir sehr selbstkritisch in Deutschland nachdenken müssen, ob wir da nicht Dinge ausgeblendet haben.
Warum sagen Sie vermutlich und ob?
Bitte?
Warum sagen Sie vermutlich?
Wenn Sie alles schon jetzt wissen, ich bitte
nein,
sehr
um Verständnis. Das ist unterschätzt.
Es geht ja um die Frage, ob wir den Rechtsradikalismus und den Rechtsextremismus unterschätzt haben oder falsch eingeschätzt haben.
Spricht vieles dafür, dass wir es unterschätzt haben. Ich bin allerdings der Auffassung, da bitte ich um Verständnis, das Allerwichtigste ist eine schonungslose Aufklärung dessen, was wir alles übersehen haben. Und das muss alles auf den Tisch und hoffentlich nicht irgendwann, sondern zeitnah innerhalb des nächsten halben Jahres. Deswegen schieben wir das ja auch sehr intensiv an mit einer Bund-Länder-Kommission. Wir werden vermutlich einen Untersuchungsausschuss des Bundestages bekommen. Das heißt also, Das muss alles umgeflücht werden und auf den Tisch. Mhm. Und dann werden wir debattieren
müssen. Inwieweit haben wir aber, wir wollen es ja verbinden mit dem NPD-Verbot. Die NPD kann nur verboten werden, wenn sie verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, wenn man ihr das nachweisen kann. Inwieweit haben wir denn Erkenntnisse, ob die NPD mit diesen Terrorzellen zusammenarbeitet, diese fördert? Sie reden ja, es ist nötig, dass sie eine sogenannte strukturelle Identität haben, also zwischen der Partei und diesen Terrorzellen. Und
man muss da einfach auch sagen, bei allem Entsetzen über diese Mordtaten, ein Parteiverbot ist nicht das Instrument, um Morde zu verhindern.
Gut, es ist ja es gibt jetzt da verschiedene Indizien. Einen ehemaligen NPD-Funktionär, Ralf Wohleben, der jetzt verhaftet worden ist im Zusammenhang mit dem Zwickauer Terrortrio. Da sagt die NPD, aber der sei ja seit Mitte 2010 gar nicht mehr Mitglied unserer Partei. Also diese Verbindung zwischen Partei und diesem Rechtsterrorismus, der muss ja richtig nachgewiesen werden.
Also in dem ersten Verbotsverfahren hat dieser ganze Aspekt keine Rolle gespielt.
Da ging es um die V-Leute.
V-Leute. Jetzt haben wir erstmals diesen Ansatz, dass es Verbindungen geben könnte, ich sage mal etwas vorsichtig, Verbindungen geben könnte zwischen gewaltbereiten Gruppierungen außerhalb der NPD und der NPD selber. Ja, da sage ich, da genügt allerdings nicht ein einzelner Gewalttäter, sondern es geht um strukturelle Gegebenheiten. Es geht darum, dass das Gepräge nicht nur ein Einzelner, also ich sage mal, ein einzelner Straftäter in einer Partei rechtfertigt nicht das Verbot dieser Partei. Ist ja völlig klar, egal wie die Partei heißt.
Verbieten.
Ein Einzelner genügt nicht. Aber wenn das ein Netz ist, dass sich da, und das müssen auch nicht nur Morde sein, ohne dass ich da irgendetwas verharmlosen will, sondern wenn es Netze gibt, Strukturen gibt zwischen der NPD und gewaltbereiten Gruppierungen außerhalb der NPD, Kameradschaft und Ähnliches, dann ist das allerdings ein Moment, das für ein Verbotsverfahren sehr wichtig ist oder wichtig sein könnte, vielleicht sogar entscheidend sein könnte. Ich sage aber, so weit sind wir gegenwärtig noch nicht, dass wir das sagen könnten. Da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig. Das ist allerdings ein Strang, den man weiter ermitteln muss, ob es ein solches Gepräge gibt. Ein einzelner Täter, der Straftäter gewesen ist, reicht jedenfalls nicht aus.
Also gut, ein ehemaliger NPD-Funktionär wie Wohleben ist zu wenig. Aber Sie sagen ja,
es gibt noch ein weiteres dazu. Ich meine, das Grundgesetz sagt ja, Anhänger, die Verteidigungsstrategie, der ist nicht mehr Mitglied. Ja. Die zieht da gar nicht. Es geht um die Anhänger da. Ja. Also das ist schon ganz klug formuliert.
Hans-Jörg Papier hat auf der BKA-Tagung in der letzten Woche gesagt, dass man natürlich nicht aus einem Einzeltäter, aus einem Teil des Trios auf die Partei schließen könne, um die Partei verbotsfähig zu machen. Aber er hat damit im Grunde nur gesagt, dass ein
damit
zu enger
recht mit dieser These.
Genau,
damit recht,
dass ein zu enger Konnex so nicht funktionieren kann. Er hat sich nicht zur Sachlage geäußert, so hat das nochmal auch mir gegenüber nochmal klar gemacht.
Das kennt er auch nicht, im Zweifel.
Genau, im Zweifel ist er nicht, genau. Aber wenn ich nochmal zur Sache was sagen darf.
Bitte.
Ich habe ja das Beispiel des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern genannt. Das sind die freien Kameradschaften, die von der Partei übernommen worden sind, um so ihre Erfolge in den vorletzten und den letzten Landtagswahlen zu erzielen. Das sind sie schon. So, natürlich guckt man.
Den muss man ja auch terroristische Aktivitäten dann nachweisen können.
Nicht terroristische, gewalttätige. Das ist ein Unterschied.
Es genügt, wenn die Leute mit einem Baseballschläger durch einen Stadtteil ziehen und dadurch Menschen einschüchtern, Angst verbreiten.
Genau.
Wenn das erkennbar eine Verbindung mit der NPD ist oder wenn das sozusagen identisch ist, dann ist das eine Qualität, die man nicht übersehen darf.
So, und das noch weiterreichende Beispiel ist das der sogenannten freien Netze. Durch Leaks und andere Informationen ist klar, dass das freie Netz Ostthüringen, Westsachsen eine solche Gewaltszene um sich hat. Und sie haben sich ja extra so organisiert. Und man hat bislang geglaubt, ja, vielleicht sind die gar nicht in der NPD. Aber die große Mehrheit der sogenannten, sich selbst so nennen, Kameradschaftsführer sind Mitglied der NPD gewesen oder sind es heute. Das heißt, es gibt eine Verwobenheit zwischen diesen freien Netzen, sogar übrigens Hammerskins oder de facto noch existierenden Blood-and-Honor-Strukturen und Teilen der NPD. Das erzählt der Bundesvorsitzende auf dem Parteitag. Nicht so unweit.
Lassen Sie uns doch mal den Spruch.
Aber es ist nachweisbar.
Hat die NPD, die jetzige NPD-Führung, ein Interesse an terroristischen Aktivitäten? Sieht sie das als ein, sagen wir jetzt, noch verschleiertes Ziel ihrer politischen Aktivitäten an?
Sie hat vielleicht ein klammheimliches Interesse daran, oder sie mag das klammheimlich gut finden, aber sie hat sicherlich kein Interesse daran, da offene Verbindungen zu haben. Also die NPD hat klar ein Interesse daran. Sie hat kein Interesse daran, dass sie natürlich nicht zeigt.
Aber also sie hat diese.
Eine Partei, die versucht natürlich eine Mobilisierungsbasis aufzubauen und die nehmen damit auch manchmal billigend in Kauf, dass da Leute dabei sind.
Nein, sie organisiert es selbst so. Die freien Netze sind so Teil sein. Der NPD.
Das mag so sein.
Das ist aber ein gewisser Unterschied zu dem, was Sie sagen.
Ja, nichtsdestotrotz will ich nochmal die Frage aufwerfen und mal ein anderes Beispiel zu nehmen. Wenn die britische Regierung in Nordirland Sinn Féin verboten hätte, hätte das etwas geholfen gegen die Gewalt der IRA. Da hatten wir auch eine Organisation, eine Partei, die ganz klare Verbindungen hatte, sogar auf der Ebene der Führerschaft.
Das ist eine andere
Frage. Also viel klarere Verbindungen, als die jetzt bekannt sind bei der NPD.
Das ist eine ganz andere Frage. Also ich bitte sehr um Verständnis. Wir alle vergleichen, und deswegen ist ja auch sehr naheliegend, mal den Blick über die Landesgrenzen zu wählen. Aber ich bitte sehr um Verständnis. Wir sind hier in Deutschland und wir haben sozusagen auch unsere ganz eigene Geschichte und politische Kultur. Und deswegen, glaube ich, müssen wir, wenn Sie so wollen, das meine ich jetzt nicht arrogant, wir geben deutsche Antworten,
aber ich gebe eine Antwort, die begründet ist in wissenschaftlicher Forschung, die einfach zeigt, wenn man legale Ärme von Bewegungen unterdrückt, verbietet, dann radikalisiert eine solche Bewegung.
Würde ich sehr widersprechen.
Auch die Rechte sind gesinnt und Überzeugungstäter, die haben eine Ideologie, die halten die für gut. Wenn die verboten wird, wird ein Teil davon radikalisiert.
Also Ich teile Ihre These nicht.
Es ist keine politische Bewegung, die Mafia.
Sie haben Anfang der 90er Jahre eine ganz faszinierende Studie gemacht über die Genese dieser spezifischen gewalttätigen Bewegung in Deutschland. Sie müssten es besser wissen, dass nämlich Anfang der 90er Jahre eine Kombination von Faktoren die Aggressivität und auch die Gewaltaggressivität enorm erhöht hat. Und das ist das spezifische.
Das Gleiche.
Darf ich das bitte zu Ende
damals
sagen?
War auch weiter verbreitet in Regionen, wo gerade die Republikaner damals
auch da kann ich Ihnen sehr widersprechen. Es ist ein spezifischer Zusammenhang von Neonazikadern, die in Teile Ostdeutschlands gekommen sind und dort eine unruhige Situation der nächsten Generation aufgenommen haben und rassistisch aufgeladen haben. Das ist der Kern des Problems.
Übrigens,
das Terror-Trio kommt aus jener Phase.
Was ist denn Ihr Rat? Kein NPD-Verbot und was sonst?
Mein Rat ist, dass es echt wichtige und potenziell effektivere Sachen gibt als das NPD-Verbot. Wir sitzen hier schon wieder eine halbe Stunde und reden über das NPD-Verbot.
Was übrigens das Thema der Sendung ist, wollte ich noch mal sagen. Wir können ja darüber das in Zweifel ziehen, aber wir haben zumindest jetzt mal eine wissenschaftliche Diskussion über die Strukturen und den Sinn von Verbot bzw. von legalem Arm und illegalen Terroraktivitäten gehört.
Aber Herr Morlock, Herr Koopmans, seine Frage noch mal aufnehmen und umformulieren und fragen, welche sind denn die Kosten eines NPD-Verbots? Nicht nur, das ist das Instrument, nichts auf dieser Welt hat keine Kosten. Und ich glaube, es gibt eben doch ganz erhebliche Kosten. Herr Wiefelspütz hat es ganz am Anfang gesagt, mehr Demokratie, solange es legale Ausdrucksmöglichkeiten gibt, besteht kein Anreiz, in den Untergrund zu gehen. Man verhindert Märtyrer, möglicherweise eine Motivation, in den Terrorismus abzugleiten. Und eine extremistische Partei, die sich am demokratischen Wettbewerb beteiligt. Ja, was wollen wir denn eigentlich mehr? Wir brauchen doch Ausdrucksmittel dafür, wenn Leute unzufrieden sind. Wenn die Parteien, die wir für so wohlanständig halten, bestimmte Gruppen der Bevölkerung nicht mehr erreichen, so möchte ich das doch wissen. Wenn ich
also
Angst habe, dass es irgendwo brennt, schalte ich doch nicht den Brandmelder ab.
Also vielleicht darf ich noch mal sagen, das ist eine Partei, die repräsentiert zugleich Untergrund, also jene Geheimaktivitäten, die 13 Jahre lang von den Sicherheitsbehörden übersehen worden sind, am Rande der NPD. Es gibt sehr viele Mitwisser in den verschiedenen Regionen. Es gibt ein Dutzend Unterstützer, die zum Teil auch in der NPD waren oder sind. Also das ist die Situation. Das ist eine
in diesem Sinne im westeuropäischen demokratischen Vergleich einzigartig gewalttätige rechtsextreme Bewegung, die sich sozusagen eine sektenhafte Partei auch zugleich genutzt hat.
Niemand hat das Recht, in den Untergrund zu gehen, Herr Morlock.
Es geht nicht um das Recht, sondern um die faktische Gefahr.
Ja, die Leute, die da in den Untergrund gegangen sind, sind nur wirklich eine richtige Gefahr gewesen.
Ja, natürlich.
Sie haben zehn Morde.
Das ist ja mein Anliegen.
Es ist der Nationalsozialist.
Wer auf dem Rathausplatz stehen kann und Flugblätter verteilen kann, der muss nicht in den Untergrund gehen. Das ist das Argument.
Auch wenn man nur auf Deutschland schauen will, muss man sich die Frage stellen, wie es dann kommt, dass Deutschland das westeuropäische Land ist mit dem größten rechtsextremen Gewaltproblem und zu gleicher Zeit das Land, das die meisten rechtsextremen Parteien und Organisationen verboten hat. Also wir haben dieses Problem in Deutschland nicht wegen ungenügend Verbote von Parteien und Organisationen, sondern wegen Scheitern von den Sicherheitsbehörden und wegen der Tatsache, dass die Gesellschaft und die Politik und auch die Medien dieses Problem, das Potenzial von Rechtsextremismus, nicht ernst genug genommen haben. Das ist das Problem.
Da stimme ich Ihnen zu, aber trotzdem daraus den Schluss zu ziehen, eine Partei nicht zu verbieten, die im Grunde der NSDAP nachweint oder nachtrauert, diesen Zusammenhang kann ich nicht erkennen. Warum sollten wir nicht beides tun? Warum sollten wir nicht solche Gruppierungen verbieten, zumal sie inzwischen sich weiter radikalisiert haben und das andere eben halt auch tun?
Weil sie die politische Dynamik kennen, Herr Wiefensputz. Vom letzten Mal schauen, es wird die ganze Sache ablenken auf diese NPD-Debatte.
Also für mich ist das
Aufmerksamkeit. Das ist schon Tatsache.
Ich würde aber trotzdem gerne dazu nochmal zurückkehren, weil die Diskussion auch beherrscht. Thema V-Leute fiel hier schon. Wir haben ja unsere Zuschauer auch gebeten, auf unserer Facebook-Seite sich zu äußern. Da schreibt jemand, die mehr als 100 Spitzel, die sich in der NDP tummeln sollen, scheinen ja wohl bis jetzt noch keine Anhaltspunkte für die Verfassungswidrigkeit der Partei liefern zu können. Da kann man auch ansetzen. Und sie haben auch nicht verhindert, dass es nahezu 150 rechtsextremistisch motivierte Morde seit 1990 gibt. Was läuft da in diesem V-Mann-System falsch?
Also, man könnte ein Innenminister eines Landes hat mir gesagt, er ist sich nicht sicher, ob die NPD überhaupt nur am Leben ist, weil es die V-Leute gibt.
Das ist ja unmöglich.
Die auch Geld reinpumpen und die sich da ordentlich anstrengen.
Wie heißt dieser absurde Innenminister?
Ich kann das nicht aus eigenem Wissen jetzt beurteilen. Aber wenn Sie eben hier gerade Thüringen gesagt haben, da sieht man ja, dass ganz aktive Kräfte da sind. Und das ist ja jetzt nicht verwunderlich. Wenn jemand auf zwei Schultern zugleich Wasser trägt, dann versucht er eben 150%ig besonders linientreuer zu sein. Die Gefahr muss man auch sehen, dass da ein Input in die Partei kommt, die der noch Schwung und Dynamik gibt. Ich bin jetzt nicht so naiv genug zu sagen, wahrscheinlich gäbe es die NPD sonst nicht. Aber das ist ein Moment dabei. Und ich glaube schon, dass wir über die V-Leute relativ gut Bescheid wissen, was in der Partei passiert. Aber die Verwertbarkeit vor Gericht, das ist eben in dem Moment, wo wir über V-Leute viel wissen, nützt uns das Wissen nichts.
Ich glaube, dass V-Leute das ein Dilemma. Problem sind. Im Rechtsstaat ist das letztlich eine Schmuddelecke. V-Leute sind ja nicht Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, sondern sind in diesem Bereich Neonazis, nichts anderes. Genau. Ja. Das heißt, Leute, äußerste Vorsicht an der Bahnsteigkante, das ist äußerst riskant, das ist ein Ritt auf der Rasierklinge, mit solchen Leuten umzugehen.
Man weiß nicht,
ich glaube,
die
sie werden Loyalität überschätzt.
Stärker ist.
Und mir wäre eigentlich am liebsten, man redet über die NPD anhand offener Quellen. Die V-Leute werden meines Erachtens völlig überschätzt und da, wo sie vielleicht wirklich mal uns helfen könnten, bei der Aufdeckung von schwersten Straftaten oder so etwas, da haben ist null im Gelände gewesen, da haben wir nichts erfahren.
Also abziehen, die V-Leute abziehen.
Am liebsten aus meiner Sicht sofort abschalten und darauf verzichten. Ich würde jetzt nicht generell und total auf V-Leute überall verzichten, weil die Welt so ist, wie
aber
sie
braucht
ist.
Braucht man nicht auch interne Quellen für das NPD-Verbot?
Aber als jedenfalls für ein Verbot meines Erachtens nicht. Ich bin der Auffassung, dass es mit offenen Quellen durch eine offene Beobachtung, durch das In-Augenschein-Nehmen der Aktivitäten der NPD erkennbar ist, was Geisteskind die sind. Ich brauche keine V-Mann-Informationen.
Ich würde gerne noch mal Herrn Koopmans unterstützen in der Frage des Versagens der Sicherheitsbehörden. Das ist in der Tat das Zentrale, auch wenn wir jetzt über NPD-Verbot reden. Es wird zur Ablenkung, wenn die Sicherheitsbehörden sich nicht neu aufstellen. Und das gilt nicht nur für Bund. Da haben wir erste Schritte etwa des BKA und der Bundesanwaltschaft, die sehr zu begrüßen sind. Aber auf der anderen Seite fehlt mir noch ein Aktionsplan für Thüringen, für Sachsen, für das, was sozusagen an Defiziten zu beobachten war. Da reicht es nicht, eine Kommission zu bilden und zu warten, bis die irgendwann ein schönes Ergebnis hat. Das Problem besteht jetzt, was die Gewalt, die Alltagsgewalt anlangt und die Leute, die bedroht sind. Und zwar zum Teil eben auch mit Mord bedroht sind in diesen verschiedenen Städten, die ich genannt habe. Und da müsste man jetzt etwas tun.
Gut, ist
und
dann
jetzt zeigen, dass man gelernt hat. Man muss nicht warten, bis man lernt,
dass das NPD-Verbot eher so dann wie ein, also die Forderung nach dem NPD-Verbot so eher wie ein Allheilmittel klingt für die Bekämpfung des Rechtsextremismus?
Naja, es lenkt sie, wie ich gesagt habe, ab von den Sachen, die wichtiger sind. Man kann natürlich irgendwann mal auch über so ein Verbot nachdenken, aber ich finde es falsch, dass diese Diskussion über ein Verbot immer aufkommt in Reaktion auf Gewalttaten. Und damit wird die Erwartung geweckt, dass das etwas hilft gegen Gewalt, dass es für die Bekämpfung der rechtsextremen Gewalt hilft. Und dagegen hilft es nicht. Da kann es sogar schädlich sein. Mhm. Also das hätte man dann tun müssen in anderen Zeiten. Aber jetzt als Reaktion auf diese Gewaltaktion ist eine andere Reaktion notwendig. Und da geht es bei den Sicherheitsbehörden erstmal natürlich um die Organisationsstrukturen, die da zum Teil auch recht zentralisiert werden müssen, aber auch über die Kultur und die Kenntnisse in diesen Organisationen. Also ich bin erstaunt gewesen über die Naivität, wenn man schon, darf man schon sagen, der von Sprechern von den Sicherheitsbehörden, die gesagt haben, ja, dass das rechtsextreme Hintergrund haben könnte, konnten wir doch nicht wissen, weil es gab kein Bekennerschreiben. Als ob nicht jeder, der sich schon mal mit rechtsextremer Gewalt beschäftigt hat, weiß, dass das nun gerade typisch ist für
da
rechte
Gewalt.
Da war
ja der Vorwurf immer auf dem rechten Auge blind zu sein. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Auch auf unserer Facebook-Seite haben sich viele Zuschauer empört darüber, dass man diese Partei, die NPD, auch noch mit staatlichen Subventionen versieht. Sie sind ja in einigen Parlamenten vertreten. Sie haben Anspruch auf staatliche Parteienfinanzierung. Wenn ein Verbot nicht so schnell durchsetzbar ist oder schwierig durchsetzbar, gibt es da eine Möglichkeit? Es gibt auch Gutachten, Sie haben ja eines erstellt, dass man der Partei sozusagen den Geldhahn zudreht?
Unsere Demokratie ist grundsätzlich neutral gegenüber politischen Inhalten. Man kann jedes politische Programm vertreten, auch ziemlich viel Unsinn erzählen. Und eine Partei ist gleich zu behandeln wie alle anderen Parteien auch, ehe sie verboten ist. Und insofern genießt die NPD dieses sogenannte Parteienprivileg auch.
Und wir müssen zu das sagen, Gesetz ändern. Und das ist genau, das ist noch komplizierter, als die NPD zu verbieten.
Das Übrigen, heißt, wie gesagt,
also kein Probat,
verfassungspolitisch ging es mir auch sehr gegen den Strich, dass man aus irgendeinem aktuellen Anlass jetzt hier, um jemanden zu treffen, die Verfassung ändert. So geht man auch nicht mit der Verfassung auf. Man muss mit Extremisten eben eine politische Auseinandersetzung aussuchen. Man muss die sozialen Ursachen bekämpfen, aber nicht, dass man die Verfassung ändert.
Das ist ein guter Hinweis mit den sozialen Ursachen, die man bekämpfen muss. Vielleicht noch ein Zitat von der Facebook-Seite. Schreibt jemand, es sei ja völlig sinnlos, diese Partei zu verbieten, wenn das rechte Gedankengut in den Köpfen ist. Wie wäre es mal mit Aufklärung, mit Bildung, mit Perspektive für Jugendliche? Das sind die besten Waffen gegen diese Suppe. Also gemeint ist das rechtsextremistische Gedankengut. In der vorlaufenden Dokumentation spielt das ja auch eine Rolle. Bildung, Schule, inwieweit müssen wir da noch viel mehr tun für Aufklärung, gerade unter Jugendlichen?
Ja, ich denke, dass das sicherlich wichtige Faktoren sind. Aber ich glaube, es ist auch ein Missverständnis zu denken, dass diese rechtsextreme Gewalt nur aus sozialer Marginalisierung und schlechte Bildungsverhältnisse und so weiter oder Arbeitslosigkeit entstanden ist. Da gibt es sicherlich Zusammenhänge, aber es gibt auch viele Leute, die in dieser Szene aktiv sind, die nicht unbedingt sozial marginalisiert ist.
Aber es hat ja eine gewisse Anziehungskraft auf Jugendliche. Was diese Szene ausmacht, ist ja nicht nur die Partei, sondern es ist martialische Musik, es sind Männlichkeitskulte, es ist das Gemeinschaftsgefühl, das man da hat, die NPD, dein Freund und Helfer so ungefähr. Da spielt ja auch bei Jugendlichen gerade ein Elternhaus eine Rolle, das sich vielleicht um die Kinder nicht mehr kümmert. In Ostdeutschland haben wir dann noch die Entwicklung gehabt, dass nach der Wende die ganzen Jugendzentren aufgelöst worden sind. Diese Jugendarbeit macht heute in manchen Teilen die NPD. Was ist da schiefgelaufen?
Also es ist beides. Es ist sozial und es ist kulturell. Ganz entscheidend ist, ob Kinder vernünftig aufwachsen können mit Perspektiven. Und da war nach der Einigung, in den Einigungswirren im Grunde ein Zuwachs an familialen Spannungen, die sehr verständlich sind, die mit Politik zu tun haben. Und die nächste Generation war orientierungslos, erschüttert, gestört auch vielfach. Und in dieser Situation hätte es eben diese Jugendfreizeiteinrichtung eine Bildung geben müssen, die sie reintegriert. Und das gilt für heute genauso. Aber damals hat es daran gefehlt. Und da sind die Klicken eingesprungen, rechtsextreme Klicken, und haben gesagt, ich habe was für eure Aggression, nämlich den Feind, den ihr dort schlagen dürft. Sie haben es rassistisch aufgeladen, und die Jungs, und die, vor allem die Jungs in Macho-Gehabe sind denen durchaus in größerer Breite gefolgt. Und diese Gruppe, dieses Mordtrio, ist genau aus einer solchen Konstellation entstanden.
Herr Wiewiswitz, was kann die Politik tun, dagegen zu halten, die Ursachen zu bekämpfen, nicht nur die Symptome?
Also das ist das Entscheidende, dass man an die Ursachen herankommt. Da gibt es keine Patentrezepte, aber ich würde immer es für richtig halten, dass wir, also bin ich jedenfalls gestrickt, dass der gesamte Bereich von Bildung und Erziehung letztlich der Schlüssel ist. Ja, das, wo haben wir denn unsere Prägungen her? Warum prügele ich nicht auf andere Menschen ein? Oder wo kommt das denn her, dass wir uns gesittet
entwickelt haben? Da haben wir offenbar kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem.
Also da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, und deswegen meine ich, ich habe das ja sozusagen mit dieser Chiffre, mit diesem Plakat genannt, mehr Demokratie machen, lebendiger Demokratie erfahrbar machen, das geht nur ganz unten. Da geht es darum, wie intakt ist eine Dorfgemeinschaft, wie lebendig ist eine Gemeinde, eine Stadt? Was für eine Qualität haben die da anzubieten? Wie funktionieren die, wie funktioniert die Zivilgesellschaft? Und da gibt es in manchen Teilen Deutschlands, und das ist jetzt nicht Ost-West, aber vielleicht doch in mancherlei Hinsicht auch in Schwerpunkten in bestimmten Bereichen unseres Landes, darüber muss man auch mal freimütig reden können, da gibt es wirklich Inseln, die sind ziemlich verwüstet. Da ist dann, wie mein Parteivorsitzender sagt, vielleicht mal irgendwann mal die letzte Post geschlossen worden. Und das war dann alles. Da gibt es keine öffentliche Infrastruktur mehr, nur noch Trostlosigkeit, Tristesse. Und da, glaube ich, muss man ran an die Lebendigkeit unserer Zivilgesellschaft. Demokratie muss attraktiv sein, muss etwas aber ganz Vitales sein.
Aber da Besserung zu schaffen, das ist unendlich viel schwieriger, als ein NPD-Verbot zu fordern und vielleicht auch
dem umzusetzen.
Letzte Frage oder die andere Frage, die dazu gehört, was passiert eigentlich, wenn ein solches Verbotsverfahren scheitern würde?
Das wäre natürlich eine Katastrophe. Also das wäre der schlechteste aller Fälle natürlich. Das wäre ein Propagandasieg für die NPD. Man hätte nichts bewirkt und nur die Bewegung gestärkt.
Also es muss garantiert werden, dass das auf gar keinen Fall passiert.
Ja, das kann nicht man ja nicht vielleicht garantieren. Also, das kann man ja nicht garantieren. Ein gewisses Risiko, Restrisiko bleibt.
Es muss so sorgfältig vorbereitet sein. Beispielsweise völlig ohne V-Leute. Wenn ich mir heute noch mal die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes anschaue, es ist ja abenteuerlich, was da einige Innenminister an Risiko eingegangen sind. Die haben noch im Laufe des Verbotsverfahrens V-Leute gehabt, mit denen sie Kontakt hatten. Genau. All das kann man wirklich vermeiden. Das heißt, ein neues Verbotsverfahren nur dann, wenn man ganz sicher ist.
Trotzdem gilt für den demokratischen Rechtsstaat auch der Spruch, auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Auch das gilt für das möglicherweise neue Verbotsverfahren gegen die NPD. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Liebe Zuschauer, bleiben Sie bei Phoenix.